Soundcheck. Check. Vor jeder guten Podcast-Folge braucht man einen fetten Soundcheck. AMG bedeutet 100-mal an der Spitze, doch 1000-mal war ich down. Digga, ich glaub dir, wenn du sagst, dass du nicht weiter weißt, aber dieser Lauf besteht zum größten Teil aus Fleißarbeit, bergauf und meilenweit, gleich wie viele Zweifel sie streuten auf meinem Weg. Machen Hits, sie kennen die neue Bedeutung von AMG. Mit dieser Line, etwas zusammengewürfelt aus dem Song AMG von Kool Savas, dem Remix. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session Soundcheck. Und ich freue mich zu verkünden, dass es nächste Woche eine Unternehmer Jam Session Weltpremiere gibt. Den Podcast, angelehnt an den Film von Sat.1. Ich brauchte jetzt nur diesen Übergang zu Sat.1, weil ich später in dieser Folge noch auf einen Sat.1-Clip aus dem Morgenmagazin reagieren möchte. Und zwar bin ich jetzt nicht nur Podcaster, sondern auch noch, wie nennt man das, Reactor? YouTube-Reactor, wir sind gar nicht auf YouTube, auch egal, Spaß. Ich mache jetzt nicht noch mehr Reaction-Videos dann, also zumindest nicht geplant, aber es bietet sich ganz an, weil nächste Woche, hatte ich schon gesagt, eine Weltpremiere. Und zwar haben wir einen Podcast aufgezeichnet auf einer Veranstaltung, wo ich zu Gast war bei dem guten Hardy Isken, bei dem Meetup in Kassel. Und wir haben bei einem leckeren chinesischen Essen mit Sebastian Döring zusammen darüber philosophiert, was man denn mal so machen könnte. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, mal einen Live-Podcast sozusagen zu machen, wobei es ja gar nicht live ist, sondern auf einer Live-Veranstaltung einen Podcast aufzunehmen. Und ich war ja schon einmal zu Gast bei Hardy und dem Meetup. Dort kam ja dann auch der Kontakt zu My Melon. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge zu mit Dimitri. Und My Melon wird auch nochmal zu Gast sein und das Unternehmen ein bisschen vorstellen. Und wir haben dann so überlegt, was könnte man denn mal machen? Und eigentlich entstand die Idee, weil wir darüber über Podcast und so weiter gesprochen haben. Und Hardy mich gefragt hat, gibt es denn irgendwie Möglichkeiten, so einen Podcast auch zu monetarisieren? Und ich habe gesagt, ja, schwierig. Und er erzählte mir dann von einem Podcast, irgendwie auch aus der Nähe, aus Kassel. Und zwar, ich will jetzt nichts Falsches wiedergeben, weil ich auch nicht mehr genau weiß, wie der Podcast heißt. Auf jeden Fall wurden dort, ich meine, Harry Potter Bücher vorgelesen oder Texte aus Harry Potter und dann darüber gesprochen. Und die Monetarisierung bestand dann da drin, dass Hardy mit seinem Sohn, der wohl riesen Harry Potter Fan und von diesem Podcast ist, dann auf ein Live-Event eingeladen wurde in die Lanxess Arena in Köln. Und dort wohl vor ausverkauften Hause wurde dann eine Lesung, was auch immer, gemacht. Auf jeden Fall war Hardy sehr angetan, wie so viele Menschen dem Ruf dieses Podcasts gefolgt sind und dort in die Lanxess Arena gewandert sind. Und das wollten wir nach Kassel holen mit Unternehmer Jam Session. Ich sag's mal so, die Köln Arena hätten wir jetzt nicht wirklich gefüllt. Ich bedanke mich trotzdem bei all 10 Menschen, die den Weg zum Meetup gefunden haben. Ich weiß gar nicht, waren es 10, vielleicht waren es auch 11 oder nur 9. Auf jeden Fall hat es trotzdem riesig Spaß gemacht und hält uns auch nicht davon ab, das nochmal zu wiederholen. Manchmal braucht man auch nur ein wenig Durchhaltevermögen, bis dann letztendlich auch der Erfolg kommt. Das geht ja auch so ein bisschen aus dem Eingangszitat von Kool Savas hervor. Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Auf jeden Fall thematisch wollten wir oder haben wir dann auch auf dem Meetup das Thema Finanzierung gegenübergestellt. Und zwar einmal so klassisch aus Startup-Sicht. Also Startup jetzt eher definiert aus innovative Gründungen und gegenübergestellt die klassischen Gründungen in dem Bereich, wo ich ja eher so tätig bin. Da gibt es natürlich auch innovative Ansätze, aber da geht es eher so um Gastronomie, Einzelhandel, Fitness und diese sogenannten Copycats, jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Und Startups ist ja eher so diese verrückte, coole Hype-Szene. Und da wollten wir einfach mal die Finanzierungsthemen gegenüberstellen, weil das ganz, ganz spannend ist. Und wir haben auch ein gemeinsames Projekt begleitet. So sind wir überhaupt zueinander gekommen. Abgesehen davon, dass uns Sebastian Döring, vielen Dank nochmal an der Stelle, vorgestellt hat, also Hardy und mich. Wir sind dann über ein weiteres Projekt, da sind Gründer an mich herangetreten. Und ich habe sehr schnell erkannt, dass dieser Case kein Bankencase ist, weil Produktentwicklung dauert noch viel zu lange, bis da überhaupt ein Produktlaunch ist, bis dann Break-Even ist und so weiter und so fort. Da werden wir auch in dem Podcast dann nächste Woche im Real Talk ein bisschen was zu sagen. Und hab die dann zu Hardy geschickt sozusagen, und der konnte denen erstmal helfen, Prozesse aufzusetzen und so weiter, was dann erstmal wichtig war an der Stelle. Und drüber nachzudenken, ob man Investoren und so weiter mit einbindet. Also es steht so ein bisschen gegenüber eine klassische Bankenfinanzierung, gegenüber einer Investorenfinanzierung, unter Umständen auch eingebunden öffentliche Fördermittel, Innovationsprogramme, die es da alles so gibt für gewisse Startups. Da wird Hardy da ein bisschen was zu erzählen. Und ganz wichtig ist an der Stelle, dass man sich da wirklich frühzeitig jetzt auch beraten lässt, dass man dort keinen strategischen Fehler begeht, weil Hardy sagt auch sehr deutlich, es kann schon ein strategischer Fehler sein, wenn man quasi mit einer Bankenfinanzierung startet und dann feststellt, eigentlich dauert jetzt der Entwicklungsprozess doch länger und man braucht nochmal eine Investorenrunde, dass es dann vielleicht schon ein strategischer Fehler gewesen sein kann, dass man dort eine Bank mit im Boot schon hat, weil man dann auf der anderen Seite uninteressant für Investoren sein könnte. Also von daher an alle innovativen Gründer dort draußen und auch an alle klassischen Gründer, jetzt völlig wertfrei gesagt, nächste Woche ein sehr, sehr spannender Finanzierungstalk. Und eingestiegen in diesen Talk bin ich, weil ich an dem Tag, das war der 2.11., mit meiner Freundin zusammen im Sat.1 Frühstücksfernsehen, dort der Bogen zu Sat.1, einen Beitrag gesehen habe zur Gründerszene. Und ich dachte, hey, wow, endlich mal cool, im Frühstücksfernsehen einen Beitrag zur Gründerszene zu hören, zumal ich vorher gerade, ist veröffentlicht worden, neueste Zahlen vom KfW Gründungsmonitor, dass Gründungen wieder einmal rückläufig sind. Und auch gerade in Krisenzeiten, wo wir uns ja so ein bisschen befinden, ist auch immer so ein bisschen die Herausforderung. Manchmal steigt dann sogar ein bisschen das Gründungsinteresse, weil ich habe gelesen, für 2023 sind die Gründungszahlen schon wieder gestiegen, das Gründungsinteresse schon wieder gestiegen. Aber da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn jetzt auch gerade bedingt durch Krisen vielleicht Jobs in Gefahr sind, dann hat man oftmals so ein bisschen die sogenannten Notgründer, also die eher jetzt gründen, weil die sagen, okay, ich verliere meinen Job, vielleicht wollte ich mich schon immer mal selbstständig machen, habe mich nie so richtig getraut und jetzt gibt es so einen Push-Faktor, dort ist droht der Verlust des Jobs, dann befasse ich mich auch mal mit meiner Gründung und gründe vielleicht, und damit ich auf jeden Fall irgendwas habe, bevor ich da in der Arbeitslosigkeit stehe. Wobei ganz witzig, das war auch in der, weiß gar nicht mehr, der letzten Folge mit Stefanie oder davor, wo die Mutter zu Stefanie gesagt hat, eigentlich ist für mich Selbstständigkeit gleichzusetzen mit Arbeitslosigkeit. Beides nicht so das Richtige. Also das sehe ich natürlich nicht so. Von daher ist da immer die Frage, sind da auch in Anführungsstrichen jetzt bitte verstanden die richtigen Gründer? Nichtsdestotrotz habe ich mich gefreut, dass es dort einen Bericht über die Gründerszene gibt. Da der Bericht allerdings Schattenweltgründerszene heißt, ich werde den auch verlinken, hier könnt ihr in den Shownotes, auf jeden Fall werde ich einen Link reinsetzen, dass ihr euch den angucken könnt, wenn ihr das gerne mögt, den Bericht. Dort ist im Sat.1 Frühstücksfernsehen eine Gründerin zu Gast, die selber schon gegründet hat und auch ein Buch geschrieben hat. Eigentlich war sie, glaube ich, wegen des Buches da. Der Buchtitel ist mir schon gar nicht hängen geblieben. Das heißt nicht Schattenwelt, Gründerszene, das Buch auf jeden Fall. Soll wohl auch eher ein Mutmacherbuch sein. Ich kann dazu aber überhaupt nichts sagen, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Ich kenne auch die Unternehmerin nicht. Ich fand den Bericht dann tatsächlich etwas fraglich aufbereitet, weil mir war jetzt die Zielsetzung dieses Berichtes nicht so ganz klar. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, man macht mal so ein bisschen Bock auf das Gründen, aber so Lust machen auf das Gründen mit einem gewissen Realismus und dass man bei denjenigen, die dann vielleicht Lust darauf bekommen, auch eine gewisse Erwartungshaltung mal weckt. Dort war es allerdings so, es war vielleicht sogar gut gemeint, es war dann eher ein warnender Bericht. Ich glaube jetzt sehr auch auf weibliche Gründerinnen ausgelegt, die ja noch deutlich unterrepräsentiert sind in der Gründungslandschaft, muss man einfach mal so sagen. Und es war dann wirklich sehr stark heruntergebrochen, A, auf die Startup-Szene, wovon mir eigentlich nur hängen geblieben ist, dass dort sehr viel Drogen konsumiert werden. Vor allem Froschgift ist wohl der neueste Shit in der Startup-Welt, neben Alkohol, den ganzen anderen gängigen Drogen. Dass Burnout, Depression ein sehr großes Thema in der Startup-Welt ist. Und dass, so ein bisschen wieder der Bogen zur Finanzierung, dass gerade weibliche Gründerinnen dann in Finanzierungsphasen aufpassen sollten, weil es wohl auf, ist dann überwiegend wohl Investorenseite, wie gesagt, ich zitiere nur, was dort gesagt wurde, dass sich gerade Gründerinnen dann manchmal in so Finanzierungsgesprächen wiederfinden, die dann eher einem Date ähneln statt einem Finanzierungsgespräch. Und das war so ein bisschen der warnende Faktor an dem Ganzen. Was noch so ein bisschen dabei herauskam, war, wie Sat.1 oder die Redakteure von Sat.1 Selbstständigkeit so ein bisschen verstehen, weil es fing schon damit an in der Einleitung, dass gesagt wurde, ja, Unternehmer können ja so inspirierend sein und Unternehmer wurden dort, so habe ich es zumindest wahrgenommen, immer gleichgesetzt, erstmal mit so Superreichen, weil es ging immer darum, ja, man hatte jetzt so viele Einblicke in das Leben der Reichen und Schönen, wurde da so explizit gesagt und Unternehmer sei ja so ein elitärer Kreis und das habe ich nicht verstanden, warum so jetzt wieder gesagt wird, dass Unternehmertum und Selbstständigkeit in Deutschland ist. Da gibt's natürlich Superreiche, das steht ja außer Frage. Diese Unternehmerin hatte dann auch gesagt, dass sie da mit Elon Musk und so weiter auf einer Geburtstagsparty war, was ja vielleicht auch so ganz cool ist. Aber es wurde so suggeriert, dass für viele so die Gründungsmotivation ist, dem so nachzueifern und auch in diesen elitären Kreis reinzukommen und dann auch ein Leben der Reichen und Schönen zu führen. Und das ist das, was ich ja schon in ganz vielen Podcast-Folgen auch schon mal gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es so deutlich gesagt habe, immer mal zwischen den Zeilen auf jeden Fall, dass ich persönlich halte es für sehr, sehr gefährlich, wenn die Gründungsmotivation reich werden ist. Also wenn generell Geld immer im Fokus steht. Und das kann man eigentlich auch sehr schön ableiten aus, da wurde jetzt Elon Musk genannt, aber gibt ja so die ganzen anderen auch, Steve Jobs, Richard Branson, die ganzen großen Biografien. Und wenn man die wirklich mal liest und dort mal liest, was die Motivation derjenigen war, die dann vielleicht jetzt die Superreichen sind. Ich weiß nicht genau, auf wen dort abgehoben wurde oder abgestellt wurde, weil ich jetzt nicht glaube, ich bin jetzt auch nicht so im Social-Media-Game und im Instagram-Game so aktiv. Ich weiß jetzt nicht, ob Steve Jobs das sowieso nicht, aber Richard Branson oder so oder Elon Musk, ob die da jetzt einen riesen Instagram-Account haben, wo die so ihr Leben preisgeben, dass man da quasi so neidisch drauf wird oder sagt, hey, das möchte ich jetzt auch haben. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht vorstellen, will da aber nichts Falsches sagen, aber was ich weiß, weil ich die Biografien von vielen sogenannten großen Unternehmern gelesen habe, die Gründungsmotivation war niemals, dass die jetzt reich werden wollten, sondern, und das ist leider so ein bisschen untergegangen in dem Bericht, das habe ich auch erst wahrgenommen, als ich mir den Bericht nochmal jetzt angeschaut habe, tatsächlich hier vor Aufnahme dieser Folge, was da total untergegangen ist, ist, dass die Unternehmerin dann auch schon gesagt hat, als dieses Thema da so abstellt auf diese Superreichen und dass man da so nacheifert, dass sie gesagt hat, dass die Unternehmer, die sie aber so größtenteils kennt und so weiter, das eben nicht haben. Und sie hat auch davor gewarnt, und dem würde ich auch völlig zustimmen, dass man nicht aus einem Hype heraus gründen sollte, sondern dass viele Unternehmer sich durch Durchhaltevermögen charakterisieren, dass sie eine Mission verfolgen, dass sie ein Problem erkennen, dieses Problem lösen möchten und daraus ein Geschäftsmodell kreieren. So sollte ja eigentlich klassisch gesprochen eine Gründung vonstatten gehen und nicht von vornherein sagen, hey, ich möchte aber nächstes Jahr eine Million haben oder die Villa oder ein AMG fahren. Wobei, wie gesagt, der Songtitel oder AMG in dem Songtitel ja nicht für das Fahrzeug steht. Und das ist mir aber leider, muss ich sagen, in dem Bericht ein bisschen zu kurz gekommen. Und als weitere Zielgruppe, neben, hatte ich ja schon gesagt, dass es sehr stark auf eine weibliche Zielgruppe wohl abstellte, dieser Bericht, war das Thema, dass auf die Generation Z abgestellt wird, weil die Unternehmerin, ich kann diese Zahl jetzt nicht verifizieren, sagte, dass ihren Erfahrungen oder weiß nicht, ob sie eine Statistik dazu kennt, ein Drittel der Generation Z möchte gerne selbstständig sein. Und ich bin jetzt auch nicht so bewandert und es ist auch ein bisschen gefährliches Halbwissen. Aber die Generation Z zeichnet sich ja auch unter anderem dadurch aus, dass sie, ich sag's jetzt mal vorsichtig, weil ich wieder, wie gesagt, ein bisschen dünnes Eis, aber weniger arbeiten möchte und so weiter und so fort. Und es kam dann auch in Zusammenhang damit, dass in der Startup-Szene Burnout, Depression und so ein Thema ist. Und ich erlebe das tatsächlich aktuell in den letzten Wochen, habe ich zunehmend erfahren, dass Gründerinnen, in dem Fall waren es tatsächlich oder sind es tatsächlich auch Frauen, die Selbstständigkeit wieder aufgegeben haben, genau aus dem Grund Burnout, Depression. Es waren dann auch Gründerteams, das hatte ich auch schon oft thematisiert, dass ich da immer ein riesen Fragezeichen dran habe, muss denn wirklich immer zwingend ein Gründerteam sein, das dadurch auch Gründerteams zerbrochen sind, was beides definitiv schade ist, klar, keine Frage, aber auch da ist wieder ein bisschen so, glaube ich, was ist denn die Erwartungshaltung an das Thema Selbstständigkeit? Und das ist ja letztendlich das, weswegen ich auch diese Podcast-Reihe hier gestartet habe, nämlich um meiner Meinung nach eine richtige Erwartungshaltung zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum zumindest aufzuzeigen, damit man erkennen kann, worauf lässt man sich ein. Und ich würde da zumindest mal ein Fragezeichen dran machen, lass mich natürlich gerne eines Besseren belehren, wenn jetzt der Tenor, das ist mir auch nicht so ganz klar geworden, aus diesem Bericht sein sollte, hey, man muss ja eigentlich Möglichkeiten, Modelle kreieren, wie man mit weniger Zeitaufwand gründen kann oder das Thema Work-Life-Balance in den Unternehmensentwicklungsprozess, Gründungsprozess mit rein bekommt, würde ich ein Fragezeichen dran machen. Habe ich, glaube ich, auch schon in der Folge mit Stefan Neuschulten drüber gesprochen, dass wir das beide schwierig sehen. Natürlich darf es nicht so sein, dass man sich als Unternehmer jetzt die nächsten 10 Jahre verausgabt. Aber gerade am Anfang ist es nun mal so, dass man, da bin ich ja festen Überzeugung von, sehr stark über seine Grenzen gehen muss, dass man eine gewisse Härte zu sich selber haben muss, weil man, es geht ganz viel über Verzicht. Man verzichtet auf Freundschaft, Freizeit, ich berate ja sehr viel in der Gastronomie, da ist ja schon immer das Thema, man muss dann arbeiten, wenn andere frei haben. Ne? Gerade je nachdem, in welchem Bereich der Gastronomie man dann selbstständig ist, aber gerade so Feiertage und so sind da nun mal die umsatzstärksten Tage oftmals. Da hat man dann auch immer Probleme, Personal und so weiter zu finden. Da muss man oftmals sehr viel selber ran und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und man muss sich einfach bewusst sein, wie herausfordernd gerade die Anfangsphase ist. Und das, was ich ja auch bis zum Erbrechen immer wieder sage, zu Selbstständigkeit, zu dem Erfolg gehören nun mal auch Krisen dazu, Rückschläge. Da muss man durch. Es lohnt sich auch, da durchzugehen. Man muss sich dessen nur bewusst sein. Und auch da setzt wieder meiner Meinung nach ein Effekt an, weil ich beobachte, das hatte ich auch schon in Podcast-Folgen gesagt, so in den letzten 2 Jahren und massiv so in dem letzten Jahr sehr häufig, wie schnell Leute wieder aufgehen. Damit meine ich jetzt nicht, dass man, wenn man Burnout fühlt oder Depression oder nicht erschöpft ist, nicht mehr kann, das meine ich damit nicht, sondern dass Leute oder dann Gründer ihr Ziel nicht erreichen, was vielleicht einfach falsch gesetzt war, weil die dem Irrtum unterlegen sind, hey, ich gehöre sehr schnell zu den Schönen und den Reichen. Und dann passiert es einfach nicht in den ersten 6 Monaten, 9 Monaten, in den ersten 12 Monaten, weil es auch einfach unrealistisch ist. Und dann wird halt einfach gesagt, okay, ich höre wieder auf. Machen sich nicht Folgen über Konsequenzen für sich selber, machen sich nicht keine Gedanken über Folgen für andere, die daran beteiligt sind, Mitarbeiter, Geldgeber, Franchisegeber, wer auch immer. Und diese Leichtfertigkeit, das kommt mir manchmal so ein bisschen so vor, ich hatte da vorhin noch mit jemandem drüber gesprochen, als wäre das mittlerweile so ein Hobby-Selbstständigkeit oder so ein Praktikum. Ich versuche es halt einfach mal und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es halt einfach wieder sein. Das kann man ja vielleicht machen, wenn man da jetzt nicht viel Geld irgendwie investiert, also was ja auch so ein Trend scheinbar ist, dass jeder Influencer sein möchte, weil er meint, damit kann man sehr, sehr viel schnell Geld verdienen. Deswegen fehlen Mitarbeiter an allen anderen Ecken und Enden, weil es ja so verführerisch ist und so verführerisch wirkt, als könnte man da jetzt so leicht Geld mit verdienen. Wenn man da jetzt ohne Kosten das mal ausprobieren kann. Und ich erinnere mich an einen Ausspruch von meinem Prof, von dem ich auch schon öfters gesprochen habe, der mich ja sehr geprägt hat, was das Thema Leidenschaft für Unternehmertum angeht. Der meinte mal irgendwann mal zu mir, hey, Herr Beck, also er hat mich gesiezt, hören Sie mal bitte auf, hier Unternehmer zu spielen, sondern gründen Sie jetzt mal wirklich. Das war so in der Anfangszeit, ich war ja 1 Jahr lang an der Universität in so einem Gründungsteam mit drinne und bin parallel noch Fahrradkurier gefahren und ich hatte dann genau eine Lieferung als Fahrradkurier in das Start Intro und Entrepreneurship Center, so hieß es. Die hatten irgendwas bestellt und das habe ich da geliefert und bin da auf meinen Prof gestoßen und der hatte mich dann etwas ungläubig angeguckt und sagte genau dann diesen Satz, hören Sie mal auf, hier Unternehmer zu spielen, gründen Sie doch endlich mal. Und so kommt mir das manchmal auch so ein bisschen vor. Die probieren sich so aus und dann finde ich es halt aber, wie gesagt, krass, wenn das einfach Leute machen, die da irgendwie einen langfristigen Mietvertrag eingehen, 300.000 Euro in eine Gastro oder sonst was stecken und dann einfach nach 6 Monaten oder 9 Monaten oder nach welcher Zeit auch immer leichtfertig sagen, hey, nee, ist irgendwie doch nicht so und ich habe festgestellt, ich muss ja doch irgendwie mehr als 40 Stunden arbeiten und es geht ja irgendwie alles nicht. Wo ich mir denke, warum überlegt man sich das denn nicht vorher? Wieso wurde denen das nicht vorher so wirklich klar gemacht und gesagt? Und das ist egal, ob das ein Franchise-System ist oder kein Franchise-System ist. Und oftmals ist der Irrglaube in einem Franchise scheinbar noch viel höher, dass es dort viel, viel einfacher ist und dass ich dort nicht so viel Gas geben muss wie jetzt, wenn ich ohne Franchise gründe. Ich habe klar viele Vorteile als Franchise-Nehmer, weil wir gewisse Sachen abgeben müssen, aber ein Franchise-Geber ersetzt in aller Regel nicht, zumindest kenne ich kein Franchise-System, das ersetzt nicht den persönlichen Einsatz, weil der Franchise-Geber wird ja nicht für einen tätig. Man ist ja selber noch der Unternehmer. Ich hatte heute wieder witzigerweise eine Ablehnung, nicht ich, sondern Mandant von mir, für den sogenannten Gründungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit, wo wieder das Thema war, was ich dachte, was ausgestorben ist in den Köpfen bei den Menschen bei der Bundesagentur für Arbeit, nämlich, dass Franchising scheinselbstständig ist. Aber es war wieder auf einer Seite eine komplette, schwachsinnige Herleitung, warum jetzt Franchising scheinselbstständig sein könnte. wenn das so wäre, wie das beschrieben dort wird, dann nimmt vielleicht sogar der Franchise-Nehmer einem ein bisschen was ab. Aber so ist die Franchise-Welt nun mal nicht. Also man hat dort genau den gleichen Einsatz und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwie, dass man darüber diskutieren kann, wie kann man jetzt irgendwie mit weniger Zeiteinsatz gründen. Es gibt vielleicht Modelle, wo das möglich ist, aber im Gros der Gründung glaube ich das nun mal einfach nicht. Man muss einfach wissen, worauf man sich einlässt. Und klar muss man aber natürlich, keine Frage, das soll jetzt nicht so rüberkommen, muss die Gesundheit da natürlich im Vordergrund stehen. Man muss wissen, was kann ich mir zutrauen? Habe ich die körperliche Verfassung dazu? Man muss sich auch Ruhezeiten gönnen. Viele, die mich kennen, lachen jetzt wahrscheinlich, wenn das aus meinem Mund kommt. Aber man muss sich Pausen und so weiter natürlich gönnen. Aber ich kann nicht in einer, ich sag mal, 25-Stunden-Woche da jetzt ein Riesenunternehmen aufbauen und dann denken, dass ich auf einmal zu den Reichen und Schönen gehöre und in diesen elitären Kreis aufsteigen darf. Das war so ein bisschen zusammengefasst der Einstieg in das Meetup. Und ich möchte euch jetzt nochmal einen kleinen Einblick schon mal geben. Und zwar zeige ich euch, hört ihr jetzt die Einleitung, wo ich so ein bisschen, weil ich ja auch erzählt hatte, ich habe diesen Fernsehbericht gesehen, der mir ein bisschen zu negativ war und ich möchte jetzt so ein bisschen Motivationsblabla, sage ich glaube ich, in dem Vortrag mit auf den Weg geben als Einleitung. Das möchte ich gerne hier jetzt noch dann abschließend machen. Kleiner Hinweis, es war ja ein Vortrag, ich habe gesagt, es war ein Live-Vortrag. Deswegen ist es manchmal ein bisschen irritierend, wenn ich dort was erzähle, wo ich ja voraussetze, dass es die live vor Ort sind, sehen. Ihr könnt das natürlich nicht sehen, weil ihr hört es ja nur. Deswegen nicht irritieren, dort läuft parallel eine Präsentation. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich jetzt dazu sagen muss, weil ich starte mit der ersten Folie. Dort ist Cool Savas zu sehen, das sage ich auch. Und das Zitat, was dort steht, ist nicht das Zitat, was ich eingangs hier hatte in dieser Folge, sondern ist: Mein Sohnemann will Skifahren, lass los direkt. Für diesen Moment habe ich hier die ganze Zeit so gerappt. Und damit wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem kleinen Einblick in den Vortrag auf dem Meetup und ich würde mich freuen, wenn ihr dann nächsten Freitag euch die Folge in ganzer Länge gönnt. Unternehmer Jam Session live auf dem Meetup in Kassel. Köln, Lanxess Arena wäre man gern gewesen, das nächste Mal vielleicht. In Kassel mit Hardy zum Thema Finanzierung in Startups und in klassischen Unternehmensgründungen. Dieser junge Mann da, das ist Cool Savas, weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist ein Rapper und der hat in einem Song AMG, da geht es nicht um das Auto, also zumindest nicht primär um das Auto, AMG steht als an mich glauben, die Abkürzung und ist so ein Motivationssong und diese Zeile hat mich sehr geflasht und das ist das, warum ich mich eigentlich selbstständig mache. Da geht es nämlich für mich jetzt so um unternehmerische Freiheit. Ich habe keinen Sohn, ich habe eine Tochter, aber egal. Da geht es einfach darum, wenn meine Tochter sagt, Papa, komm, ich habe Bock, heute irgendwas zu machen, da ich selbstständig bin, ich kann mir meine Zeit frei einteilen, habe vielleicht die finanziellen Möglichkeiten dann auch, dann kann ich das halt einfach umsetzen. Und das ist immer so ein ganz schönes Synonym für mich als unternehmerische Freiheit. Ich mache jetzt so ein bisschen Motivationsblabla, also nicht wundern. Das ist Michael Jordan, meine Verbindung zu Beverly Hills 90210. Ich habe früher Basketball gespielt. Ich habe mir auch gerne Jordan-Videos angeguckt, aber eine Zeit lang, wie gesagt, immer Beverly Hills 90210, um mich auf Spiele vorzubereiten. Und für mich ist Michael Jordan, ich weiß nicht, kennen vielleicht die meisten von euch so ein Synonym für Erfolg. Und viele sagen, er ist der beste Basketballspieler. Dann kommen irgendwelche, nee, LeBron James und irgend so ein Mist. Aber Michael Jordan ist definitiv der beste Basketballspieler der Welt. Und viele an ihm sehen immer nur, das ist der Schuss zur 7. Meisterschaft, letztes Spiel. Und interessant ist aber, dass für Michael Jordan ist gar nicht so relevant immer, dass er die entscheidenden Schüsse gemacht hat, sondern er sagt, das, was mich wirklich antreibt und was mich erfolgreich gemacht hat, sind die Schüsse, die ich nicht getroffen habe. Weil Erfolg geht immer voraus ein Scheitern und ein Wiederaufstehen. Und da merkt man jetzt, ich habe studiert, das ist nämlich ein Auszug aus meiner Diplomarbeit. Da ging es um Unternehmensentwicklungsprozesse und Entwicklung von Unternehmern. Und der typische Unternehmensentwicklungsprozess ist auch immer durch Krisen gekennzeichnet. Also ich kenne, glaube ich, keinen Unternehmer, keinen Selbstständigen, der nicht auch immer wieder durch Krisen, durch Herausforderungen, wie man es auch immer bezeichnen möchte, gehen muss. Und die Qualität, in Anführungsstrichen, eines guten Unternehmers zeichnet sich ja definitiv dadurch aus, auch immer wieder aufstehen zu können und weitermachen zu können, neue Lösungen zu finden. Und oftmals ist das gar nicht so alleine möglich. Und da haben wir wieder Michael Jordan, der andere ist Scottie Pippen, wer da jetzt nicht so up-to-date ist. Gut, ist ja auch nicht mehr up-to-date, ist ja eher oldschool, war in den 90er Jahre, wo die erfolgreich waren. Michael Jordan war schon, seitdem er in die NBA gekommen ist, definitiv galt als einer der besten Spieler, hatte aber nie Erfolg. Er hat zwar für sich genommen Spiele gewonnen, aber er ist nie Meister geworden. Meister ist er erst geworden, als er, hier steht so, den richtigen Co-Piloten gefunden hat, das richtige Team hatte. Also jemanden, mit dem er zusammen erfolgreich werden konnte. So, dann haben wir noch Top Gun und wir haben noch Rocky. Weiß nicht, warum ich das da mit reingenommen habe, aber klar geht's auch immer drum, Maverick Goose, du wirst immer ein Flügelmann sein und so bla bla bla. Und Rocky, ganz klar, seine Frau, auch das ist ganz wichtig immer, sage ich meinen Gründern immer, habt ihr mit eurem Partner gesprochen, steht er hinter euch? Weil, wenn man zurückdenkt, man muss immer wieder durch Krisen gehen. Oftmals ist es so, hat man im Geschäftlichen eine Krise, geht das ganz schnell auch aufs Persönliche über. Und wenn man da nicht wirklich einen guten Rückhalt hat, scheitert man vielleicht nicht nur im Geschäftlichen, sondern dann geht auch, was ich, die Ehe, was auch immer, mit in die Brüche. Deswegen den richtigen Co-Piloten haben. Und jetzt habe ich eine hammergute Überleitung. Also Sebastian, kennst du die schon? Das ist natürlich auch in der Finanzierung so. Auch dort sollte man immer einen richtigen Co-Piloten haben. Und ich schäme mich fast für diese Überleitung. Und das ist nämlich jetzt, um mich vorzustellen. Das könnte ich sein, weil es gibt ja ganz oft die Diskussion, und die ist, glaube ich, in dieser Startup-Welt noch weiter verbreitet, dass es immer so elementar ist. Es ist eine wirklich unternehmerische Aufgabe, dass man seinen Businessplan beispielsweise auf jeden Fall selber schreibt. Gibt's ja wirklich so Hardcore-Leute, die sagen, Businessplan muss der Gründer, muss der Unternehmer selber schreiben. Und ich komme da später nochmal drauf zu sprechen, aber ich nehme es schon mal vorweg. Ich bin natürlich nicht dieser Auffassung, nicht nur, weil ich selber Berater bin und dabei unterstütze, sondern weil ich einfach denke, das ist kompletter Blödsinn. Was man als Unternehmer wirklich selber machen muss, ist das unternehmerische Fundament schaffen. Das unternehmerische Konzept muss man selber schreiben. Das, meine ich, muss wirklich aus einem selber herauskommen. Es muss seine eigenen Werte widerspiegeln, also diese Gründungsidee und so weiter auf den Punkt zu bringen. Aber dann, die Übersetzung in die Bankensprache ist meiner Meinung nach nicht eine unternehmerische Aufgabe, weil wie oft macht man das? Ich selber sage, auch ich erkläre immer Leuten, die sagen, ja, was machst du denn so? Ich bin da so ein bisschen Dolmetscher, weil es gibt viele super gute Gründer mit guten Ideen. Die schaffen es aber nicht, diese Ideen so auf Papier zu bringen, dass ein Banker sagt, yo, wow, das finde ich ist wirklich eine richtig gute Idee. Und die wissen auch nicht genau, was vielleicht Banker hören wollen.
Ja, aber Thorsten, das ist ja genau der Punkt, den ich aus dieser anderen Seite, aus dieser anderen Welt dann sehe, dass die Banker etwas haben wollen, was für sie übersetzt ist. Das, was ich als Businessplan und als Finanzplan normalerweise so Startups mitbringe und mit denen zusammen entwickle, das ist, ich sehe das Gleiche da drin wie du. Also die Leute entwickeln und erkennen ihre Prozesse da drin wieder.
Absolut.
In so einem Finanzplan hast du alles drin, um deine Prozesse wieder zu erkennen. Was kostet was? Wie viel Aufwand? Wer macht diesen Prozess? Dann muss ich halt wieder eine Person dafür einstellen. Dann kommt die irgendwo in der Heads-Folie wieder. Ne? Also da, wo deine Workforce dann drin steckt. Also ich rede sehr viel Startup-Bullshit-Bingo. Ne? Also wenn es zu viel
gut.
ist
für dein
Bankerherz, dann musst du Bescheid geben.
Ich habe kein Bankerherz.
Ich habe ein MBA im Bullshit-Bingo, deswegen bin ich auch schon so lange in der Startup-Szene unterwegs. Und von daher, aber das Ding ist für mich halt immer, dass ich die Leute dahin bringen will, dass sie ihre Prozesse verstehen und diesen Finanzplan, den ich entwickle, und das habe ich halt schon verprobt. Mit dem können Banker nichts anfangen, aber mit dem kann der CFO dieses Teams etwas anfangen, weil das nicht nur sein Reporting-Tool für die Investoren, die ich reinbringe, wird, sondern gleichzeitig auch sein Cash-Forecast. Also so, dass die sehen können, wie viel Cash habe ich im nächsten Jahr, um zum Beispiel weiter wachsen zu können, wie viel kann ich davon abzweigen, um neue Leute einzustellen, um ein weiteres Produkt entwickeln zu lassen und sowas. Und das ist für mich dieses Fundament auf meiner Seite. Ich denke immer, das, was die Banker haben wollen, weil da kam dann immer zurück, ja, damit kann ich nichts anfangen, lassen Sie mal ein paar BWAs vom Steuerberater machen. Wenn ich da reingucke, da sehe ich null von den Prozessen, die ich eigentlich reinbringe in so junge Startups, sehe ich davon. Deswegen ist für mich so ein bisschen der Hintergrund, wieso macht der Banker das? Wieso will der Banker so ein verklausuliertes Thema haben, das ein Steuerberater entwickeln muss und da steht dann irgendwo ein möglicher Gewinn drin, den du bei mir auf einen Cent genau im Cashforecast, aber im Cashflow halt sehen kannst.
Und genau an der Stelle machen wir dann nächsten Freitag weiter. Also wenn ihr wissen wollt, warum ein Banker einen Businessplan so haben möchte, wie er ihn haben möchte, ich nenne es einen adressatengerechten Businessplan, dann hört auf nächsten Freitag wieder rein, denn dort diskutiere ich unter anderem mit Hardy darüber, aber auch, was konkret Unterschiede zwischen einer Banken- und einer Innovationsfinanzierung sind. Also auch da nochmal die Frage, ticken Investoren tatsächlich anders als Banker? Und wenn ja, in welcher Weise? Und was uns auch ein ganz wichtiges Thema ist, dass man als Unternehmer nicht nur und ausschließlich in Kostenersparnis denken sollte, sondern auch immer eine gewisse Gier nach Umsatz mitbringen sollte. Gier ist ja wahrscheinlich eher immer so ein bisschen negativ behaftet. Das ist hier aber durchaus positiv gemeint, heißt nichts anderes als Unternehmer müssen unserer Einschätzung nach, und das unterscheidet jetzt nicht den innovativen von den eher kopierenden, sage ich mal, Unternehmer, müssen viel mehr in Umsätzen denken und vor allem ihre Prozesse kennen. Dort wird Hardy nochmal sehr ausführlich dann auch nächste Woche drauf eingehen. Also freut euch drauf. Ich bin für heute draußen wie Thomas Gottschalk aus Wetten, dass. Auch dazu könnte man vielleicht mal ein sehr lustiges Reaction-Video machen oder einen Reaction-Podcast zu der letzten Wetten-Das-Folge, die ja Cringe des Todes war. Also, wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt bis nächsten Freitag machen sollt, schaut euch die Folge Wetten, dass an, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Sie hatte ja einen gigantischen Marktanteil. Ich habe irgendwas von 50% gelesen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sie gesehen hat, ist ja recht hoch. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, könnt ihr euch anschauen in der ZDF-Mediathek. Es ist Unterhaltung pur, aber schon teilweise sehr Fremdschämen. Unterhaltung. Aber es ist Unterhaltung. Wenn ihr das nicht sehen wollt, was ich auch verstehen kann, gönnt euch viele neue gute Hip-Hop-Alben draußen. Hört die Unternehmer-Jam-Session-Playlist und kommt einfach gut durch die Zeit. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder, wenn es heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer-Jam-Session.